ARD. Wer Anfang 2023 100 Millionen Euro besessen hat, der hat statistisch im Laufe des Jahres noch einmal 10 Millionen Euro obendrauf bekommen. Einfach so. Weil er Mut zum Risiko bewiesen hat und sein Geld an der Börse angelegt. Das geht natürlich auch einfacher, wenn man viel Geld hat. Es läuft also für die Reichen. Das ist das Ergebnis des diesjährigen Global Wealth Report. Aber was ist mit den Armen? Und was ist eigentlich mit mir irgendwo dazwischen? Kann ich auch so reich werden? Diese Fragen beantwortet uns heute mein Kollege Nicolas Liefen. Er sagt, die Schere zwischen Arm und Reich geht immer weiter auseinander und es ist kein Ende in Sicht. Das finden allerdings auch einige Reiche nicht gut. Ihr habt vielleicht schon von der BASF-Erbin Marlene Engelhorn gehört, die einen Großteil ihres Vermögens verschenkt. Warum sie das tut und an wen das Geld geht, das erfahrt ihr heute auch noch. Alles wie immer in nur gut 10 Minuten. Damit herzlich willkommen zu 10 Minuten Wirtschaft, jeden Montag bis Freitag neu in der ARD-Audiothek und wo ihr sonst noch Podcast hört. Ich bin Susanne Tappe und ich freue mich, dass ihr zuhört. Moin Nicolas.
Hi, grüß dich Susanne.
Also meine Oma hat ja schon immer gesagt, wer hat, dem wird gegeben. Ne? Wer hat denn im vergangenen Jahr so richtig abgesahnt?
Ich mach's mal kurz. Die Superreichen haben so richtig abgesahnt. Superreich heißt, das sind diejenigen, die ein Vermögen haben von 100 Millionen Dollar oder mehr. Also das ist wenigstens die Definition von dieser Boston Consulting Group, die diesen Report aufgestellt hat. Die haben auf jeden Fall zugelegt mit 10%. Das ist echt schon ein richtiger Schluck aus der Pulle. Bei denjenigen, die bis zu 5 Millionen Dollar Vermögen haben, waren es 5% plus. Bei denen mit bis zu einer Viertelmillion Dollar Vermögen noch 1,5%. Und daran kann man schon so richtig sehen, die Superreichen haben richtig profitiert. Und wenn wir über Scheren sprechen, da sprechen wir ja auch so gerne, die aufgehen oder zusammengehen. Die Scheren sind weiter auseinandergegangen und zwar zwischen den Reichen, aber auch zwischen den Reichen und den ärmeren Haushalten.
Ach, die armen Reichen, so viel Konkurrenz. Aber bleiben wir sachlich beim Thema. Also du hast gesagt, der Abstand zwischen Arm und Reich wird immer größer, auch in Deutschland?
Ja, auch in Deutschland. Und Deutschland ist vor allen Dingen so, wenn wir uns da die Superreichen angucken. Also erstmal gibt es viel mehr Superreiche. Wir hatten mal im Jahr davor 3.000, jetzt haben wir 3.300 Superreiche. Mehr gibt es nur noch in den USA, mehr gibt es nur noch in China. So. Und diese Superreichen in Deutschland besitzen hierzulande fast ein Viertel des kompletten Finanzvermögens. Das heißt, genau gesagt 23%. So einen großen Anteil gibt es ansonsten kaum in der Welt. Und das, was wirklich interessant ist, auch in der Studie ist, nee, es ist nicht irgendwann Schluss, sondern die Tendenz ist ganz klar so, dass es weiter steigt.
Aber warum ist das denn so? Also warum werden Leute, die eh schon reich sind, immer reicher? Sind die dann so motiviert, noch reicher zu werden?
Ich glaube, die sind total motiviert, noch viel reicher zu werden, aber die legen ihr Geld halt auch entsprechend an. Wer richtig viel Geld hat und wer sich keine Sorgen drum machen muss und so, der geht halt einfach ins Risiko. Also der legt sein Geld halt auch mal gern in Aktien an und in Fonds an, in Anleihen. Der kann einfach viel spekulieren damit und kann letztendlich wahrscheinlich auch mal verkraften, wenn es ins Minus geht. War aber im vergangenen Jahr nicht der Fall, da hat sich das so richtig ausgezahlt. Und die anderen, die auf Nummer sicher gehen wollen, die legen ihr Geld halt anders an. Die nehmen dann mal eine Lebensversicherung oder kaufen Immobilien, wobei die Immobilien ja letztes Jahr eher noch in die Knie gegangen sind. Also wie gesagt, das Risiko nicht zu scheuen, das ist das, was die Reichen machen und davon haben sie im vergangenen Jahr außerordentlich profitiert.
Okay, also vor allen Dingen Aktien und Aktienfonds und ähnliche Geschichten. Das Absurde ist ja, trotz aller Krisen, das sollten wir vielleicht an der Stelle nochmal sagen, an der Börse lief es letztes Jahr super, oder?
An der Börse lief es letztes Jahr wirklich super. Und zwar, wenn wir uns nur den DAX angucken, das waren um die 20% plus. Hat am Anfang des Jahres auch niemand gedacht. Am Ende des Jahres hat sich halt wirklich ausgezahlt. Und wir haben natürlich auch noch ganz andere Werte gehabt, die haben richtig zugelegt. Wer in Nvidia investiert hat, der KI-Chip-Hersteller quasi, der hat richtig Plus gemacht. Also da haben wir ja zum Teil die Einsätze verdoppelt. Von daher, also wer richtig gesetzt hat, hat noch deutlich mehr gemacht als diese 10% im Schnitt.
Ja, jetzt muss man ja sagen, wenn ich mich um meine Miete kümmern muss und um gestiegene Lebensmittelpreise, dann habe ich eher kein Geld über, um in Aktien zu investieren. Hat denn der ärmere Teil der Bevölkerung gar nicht profitiert von dieser Vermögensentwicklung?
Nun muss man erstmal dazu sagen, dass das nicht so Inhalt ist, dieses Reports, sondern die gucken sich tatsächlich nur die Reichen und die Vermögenden an, aber natürlich gibt es Daten dazu. Also es gibt den Reichtumsbericht des Bundes, es gibt Daten vom Statistischen Bundesamt und da können wir halt sehen, dass die unteren 50% über 1% des Nettovermögens verfügen. Ich habe ja gerade eben gesagt, 3.300 Leute verfügen über 23% und hier sagen wir 50% über 1% des Nettovermögens und das macht eigentlich schon klar, dass da eigentlich gar kein Geld da ist, um irgendwas anzulegen, sondern genau wie du es gesagt hast, die leiden unter der Inflation, die leiden unter den gestiegenen Lebensmittelpreisen, Energiepreisen, Mieten und dann ist es natürlich auch noch so, wenn die Mieten steigen, dann leiden die und wer profitiert davon? Es sind natürlich die, die die Immobilien besitzen, die zum Teil schon abbezahlt haben. Also das spielt den Reichen letztendlich wieder in die Hände und dazu passen diese Daten vom Statistischen Bundesamt, wo es einfach hieß, jeder Fünfte ist armutsgefährdet oder von sozialer Ausgrenzung bedroht. Und dieser Wert hat sich im vergangenen Jahr praktisch nicht verändert.
Wir haben es jetzt schon oft gesagt, ne, Reiche werden reicher. Du hast die Tendenz auch betont. Ist schon klar, dass das auch so weitergeht?
Das ist klar, dass das so weitergeht, also wenigstens dieser Studie oder diesem Report zufolge, wobei es da auch Unterschiede gibt. Also es gibt Reiche in Europa, da geht man davon aus, dass sie in den kommenden Jahren einen Plus haben von ungefähr 3% pro Jahr. Wenn man nach Nordamerika geht, dann ist das doppelt so viel, also ungefähr 6% pro Jahr. Woran liegt's? Ganz klar, hier in Europa, da investiert man eben mehr in diese Sachwerte, da investiert man mehr in Immobilien. In Nordamerika ist es eher so, dass die in Aktienmärkte gehen. Also die machen noch mehr Risiko. Also die Superreichen hierzulande sind noch ein bisschen konservativer als die Superreichen in Nordamerika, aber unterm Strich werden alle reicher. Reicher und reicher.
Naja, aber dass wir jetzt so eine extreme Ungleichheit auch in Deutschland haben, das könnte doch eine Diskussion wiederbeleben, die immer mal wieder aufploppt, nämlich die um die Wiedereinführung der Vermögensteuer. Wie sieht's denn damit aus?
Ja, ist ja tatsächlich gar nicht abgeschafft, sondern ist ausgesetzt. Seit 1997 ist das so, da hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, das Ganze ist so, wie es gehandhabt wird, verfassungswidrig, ihr müsst das neu machen. So, seitdem ist ehrlich gesagt nichts passiert. Wir haben immer mal wieder Vorschläge bekommen, wie man Vermögen besteuern könnte. Es gibt auch Schätzungen, die sagen, bis zu 85 Milliarden Euro wären drin für den Staat. Allerdings, wir haben halt auch immer viele, die sagen, nee, geht nicht, weil Bürokratie und wir müssen die Vermögenswerte ermitteln. Wie sollen wir das denn machen? Wenn einer Firmenanteile hat, soll er die denn dann verkaufen, damit er die Vermögensteuer bezahlen kann und so weiter. Und wir jagen auch die Reichen aus dem Land. Nun muss man dazu sagen, es gibt Länder, die haben die Vermögensteuer. Frankreich, Luxemburg, die Schweiz, Spanien seit 2011 und ich kann mich nicht daran erinnern, dass es da keine Millionäre mehr gibt. Wie auch immer, es wird so sein, dass man das in naher Zukunft hier in Deutschland nicht wird durchsetzen können, weil unter anderem natürlich die FDP strikt dagegen ist.
Okay, das heißt, ich muss mich selber kümmern. Dann sag mir zum Schluss doch nochmal eben, wie werde ich denn jetzt reich?
Erben wäre eine Möglichkeit. Oder 6 richtige im Lotto mit irgendwie irgendeiner Superzahl und dann ganz viel abräumen, den Jackpot knacken oder eine richtig, richtig tolle Firma gründen. Das wäre eine tolle Möglichkeit. Wenn das alles nicht drin ist, dann kannst du ja nur sparen. Was bleibt dir anderes übrig? Und dann kannst du einfach ein bisschen Geld zurücklegen und dann schauen wir uns an, die Börsen in den vergangenen 20 Jahren hatten immer so eine Rendite von 7-8%. Wenn du jetzt 100 Euro beiseite packst, ist viel Geld, sage ich auch immer, ja, aber 100 Euro beiseite pro Monat, 20 Jahre lang kommst du auf 60.000 Euro, über 30 Jahre sind es schon 140.000 Euro. Also wenn du früh anfängst, Geld beiseite packst und die Börse sich so entwickelt wie in den letzten 20 Jahren, ich glaube, da kann man schon ein ganz ordentliches Polster zusammensparen. Aber das reicht natürlich nicht, um superreich zu werden und das reicht auch nicht, um in den Global Wealth Report zu kommen.
Verdammt. Und Nikolaus, das hättest du mir jetzt auch mal vor 20 Jahren sagen können. Aber trotzdem vielen Dank für die Infos.
Gerne.
Nikolaus hat es gesagt, dass die Vermögenssteuer in Deutschland wiederbelebt wird, das ist im Moment sehr unwahrscheinlich. Und das, obwohl sogar einige Vermögende dafür wären. Tax me now, also besteuert mich jetzt, heißt eine entsprechende Initiative von reichen Menschen, die sich für mehr Steuergerechtigkeit einsetzen. Eine ihrer Mitgründerinnen, die Deutsch-Österreicherin Marlene Engelhorn, wollte nicht länger auf die Politik warten und hat das Thema Umverteilung deshalb selbst in die Hand genommen. Sie ist die Ur-Ur-Urenkelin des BASF-Gründers Friedrich Engelhorn und hat dadurch im Alter von gerade einmal 30 Jahren rund 28 Millionen Euro geerbt. Ungerechtfertigt, wie sie findet. Deswegen hat sie beschlossen, 90% ihres Erbes an die Gesellschaft zurückzugeben. Wer genau das Geld bekommt, wollte sie aber nicht alleine entscheiden. Und warum nicht, das hat sie im WDR erklärt.
Gar nicht so sehr, dass ich nicht auch Ideen hätte, wo das Geld hin könnte, sondern dass mir wichtig ist, auf welche Art und Weise diese Entscheidung getroffen wird. Und deswegen dieser Umweg über eine Konstruktion, die sich auch selbst wieder auflöst, nachdem sie sozusagen diese Entscheidung getroffen hat, nämlich den BürgerInnenrat, damit es demokratisch, transparent, repräsentativ gestaltet werden kann.
Die 50 Bürgerinnen und Bürger im sogenannten Guten Rat für Rückverteilung haben inzwischen entschieden, wo die rund 25 Millionen Euro hinfließen sollen. Nämlich an 77 Organisationen aus den Bereichen Umwelt und Klima, Gesundheit, Soziales, Integration und Bildung. Der Naturschutzbund Österreich erhält mit 1,6 Millionen Euro den höchsten Einzelbetrag. Ein Link zu weiteren Details findet ihr in den Shownotes. Wem würdet ihr das Geld geben? Schwierige Frage, oder? Zumal gemessen an den Problemen der Welt sind 25 Millionen Euro dann plötzlich doch nicht mehr so viel. Wären da 20 bis 85 Milliarden Euro, die allein der deutsche Staat Berechnungen zufolge mit einer Vermögensteuer einnehmen könnte, nicht doch besser? Schreibt mir dazu gerne mal eine Mail an wirtschaft@ndr.de. Für heute sage ich Danke fürs Zuhören, tschüss, macht es gut.